Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einem neuen Postmortem. Heute zu einem Spiel, das den Mord quasi eigentlich noch vor sich hat. Denn es ist ein Spiel, das sich aktuell mitten im Early Access befindet. Aber eines ist, das mich persönlich sehr interessiert. Und dann dachte ich mir, jetzt zweckentfremden wir dieses Format mal so ein kleines bisschen und schauen mal mitten rein in die laufende Entwicklung sozusagen und gehen mal auf Tuchfühlung, wie es so ist, ein Early Access Spiel zu entwickeln, das den Full Release noch vor sich hat. Und bevor wir jetzt näher über dieses Spiel sprechen und was es damit auf sich hat, sage ich Hallo zu meinem Gast und zu dem Entwickler des Spiels, nämlich Johannes Gäbler. Hallo.
Hi, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich ganz dolle, dass wir es hier zusammen an diesen Tisch geschafft haben. Wir sprechen über dein Spiel. Die Leute, die die Podcast-Zeile schon gelesen haben, werden jetzt nicht überrascht sein. Alle anderen werden jetzt erschrocken aufstehen und sagen, oh Gott, darum geht's also. Und zwar Festival Tycoon. Ich finde, ein Spiel, bei dem man sich fragt aus der Kategorie, warum gab es das nicht schon längst, weil es so auf der Hand liegt. Und für all jene, die jetzt sich darunter noch nichts vorstellen können, ein Satz reicht erstmal, um direkt ein Bild vor Augen zu bekommen. Festival Tycoon dreht sich darum, man ist ein Festivalorganisator und muss im Rahmen einer Aufbausimulation ein Festival nicht nur auf die Beine stellen, also ein Musikfestival, sondern auch, wenn dann quasi das Festival losgeht, sich möglichst effektiv und mit voller Übersicht um die Gäste kümmern. Das ist im Grunde die Idee von Festival Tycoon und wie gesagt, eigentlich eine, wo man sich fragt, was ist denn da los? Warum hat da nicht schon vorher jemand dran gedacht? Hast du dir das auch gedacht, Johannes? Hast du dir gedacht, so, hier liegt Gold rum, vielleicht, hoffentlich, und niemand hat es bisher gesehen?
Weil ich bin in das alles ein bisschen eingestolpert. Ich habe ein Hobbyprojekt gemacht und auf einmal ist es irgendwie eingeschlagen. Aber ich habe mir natürlich die Frage dann irgendwann gestellt, warum gibt's denn das eigentlich noch nicht? Und die Antwort, die ich für mich gefunden habe, was vielleicht der Grund sein könnte, warum es es noch nicht gibt, ich weiß es natürlich nicht, aber ist da vielleicht, das ist diese strikte Trennung zwischen, man plant was sehr lang und dann passiert es ganz kurz, was sehr untypisch ist für diese Tycoon-Spiele, weil normal sind so, wie es nicht Tycoon, Städtebau, das ist immer, da geht es immer darum, man hat sofort Feedback, man baut was und man hat sofort diesen Impact von was man macht. Aber ich habe irgendwie von Anfang an entschieden, dass das bei einem Festival wirklich wenig Sinn macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was halt einfach ein bisschen riskant ist, um es zu machen, weil es einfach was ist, was ganz, ganz untypisch ist für so ein Spiel. Mhm. Und dass das vielleicht das ist, wo sich andere Entwicklerinnen und Entwickler nicht wirklich so drüber getraut haben in einer Art und Weise. Mhm. Aber kann das sein, dass sie da komplett falsch liegt?
Du, das ist, du liegst wahrscheinlich richtig, weil ich habe mir das auch gedacht. Also es kann natürlich auch sein, dass wir beide falsch liegen, aber das war auch mein einziger Gedanke, den ich dazu hatte. Und das ist super spannend, dass du das sagst, weil es ist ja wirklich so, wenn man sich anguckt, was gibt's denn so, Rollercoaster Tycoon, die ganzen Zoo Tycoons, Jurassic Park, was ja im Grunde auch ein Zoo Tycoon ist. Es geht ja wirklich darum, eine Institution, irgendeine Einrichtung aufzubauen und die läuft dann einfach. Und es gibt Unterbrechungen höchstens in Form von der Nacht, dass dann halt gerade keine Besucher da sind, aber selbst dann kann man sich um den laufenden Betrieb kümmern. Und hier, genau wie du sagst, eigentlich eine ganz andere Dramaturgie, so ein Festival. Du baust und baust und baust und planst und bereitest alles vor, drückst eine Taste, Leute kommen rein und im Grunde ist dann auch schon wieder alles vorbei. Und das ist tatsächlich super spannend, dass du das sagst, weil dieser Aufbau, wie gesagt, ist einer, den kennt man aus diesem Genre gar nicht. Ist dir das während der Entwicklung so richtig bewusst geworden? Hast du dann gedacht, ach du liebe Zeit, jetzt weiß ich auch, warum andere vielleicht davor zurückgeschreckt sind? Oder war das schon eine Beobachtung, die du im Vorfeld der Planung hattest?
Das war logischerweise ja sehr, sehr frühe Überlegung, die ich gehabt habe. Eigentlich war das Spiel ganz, ganz, ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, das zu entwickeln, hat es drei Phasen gehabt. Da hat es diese Phase der Planung und vom Aufbau gegeben, dann hat es diese Phase gegeben, in der man Bands bucht und dann hat es diese Phase gegeben, in dem das live war. Ich habe dann diese ersten beiden Phasen zusammengestopft und in eine Phase gemacht, weil ich mir gedacht habe, das macht mehr Sinn. Mhm. Aber ja, das war von Anfang an grundsätzlich einfach, das war einfach immer schon so, weil ich für mich irgendwie entschieden habe, anders macht's keinen Sinn. Ja. Und damals, wie ich das angefangen habe, war das wirklich für mich einfach ein Hobbyprojekt, was ich halt probiere. Ich habe nur überhaupt kein finanzielles Interesse dran gehabt, dass das erfolgreich sein muss im Sinne von finanziell und dass es sich gut verkaufen muss, sondern ich habe halt einfach gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und aus der Perspektive habe ich null Druck gehabt, dass das vielleicht Spielerinnen und Spieler abschrecken könnte. Heißt, da habe ich mir irgendwie einfach, habe ich gedacht, okay, ich mache das halt so, whatever. Ja. Ja. Ich habe dann im Gegenzug dafür, gibt es zum Beispiel diese Saison, diese Seasons, dass man pro Festival, pro Saison ein Festival veranstaltet und ein eigenes Company, also ein Unternehmen hat, mit dem man das macht, um ein bisschen gegenzusteuern, dass nicht das sehr, sehr immer nur auf ein Festival beschränkt ist, sondern dass man in einer Art und Weise trotzdem diesen ständigen Fortschritt hat. Aber ja, im Endeffekt ist es im Prinzip, dass ich gesagt habe, gut, das machen wir so. Und das ist halt so.
Das war wirklich interessant. Da sind wir jetzt schon ganz schön tief drin im Spiel. Wir müssen gleich nochmal zurückrudern. Aber das ist was Spannendes, was du gesagt hast, mit diesem Live-Modus und dem Bild-Modus, so wie er jetzt aktuell in dem Spiel drin ist. Das heißt, das Spiel ist unterteilt in zwei Segmente. Zuerst wird geplant und gebaut, also keine Ahnung, Eingang wird aufgebaut, der Zeltplatz wird abgesteckt, wo die Leute dann übernachten können, die Bühne wird aufgebaut und auf so einem kleinen Diorama angeordnet, wo man es eben haben möchte. Und wenn man es abgeschlossen hat, drückt man im Grunde einen Knopf und auch die Bands werden gebucht und so weiter. Und dann geht's in den Live-Betrieb. Und jetzt kann man oder muss man andere Dinge plötzlich machen. Man muss sich darum kümmern, dass die Angestellten das Areal sauber halten und so weiter und so fort. Und man kann aber in diesem Live-Modus für diesen Zeitraum nicht wieder zurück in den Baumodus. Und das ist ja was total ungewöhnlich ist für jemanden, der dieses Genre längere Zeit verfolgt. Weil, na klar, wenn du in Rollercoaster Tycoon jemanden in so einen Park reinlässt, kannst du um den herum also die Imbissbuden hoch und runter ziehen, wie du eben Lust und Laune hast. Und das ist hier tatsächlich ein ganz anderes Spielgefühl. Hattest du da eigentlich Sorge, dass du damit, weiß ich nicht, Fans des Genres direkt ausschließen könntest, weil es ja doch ein Bruch ist mit dieser vertrauten Formel?
Jein. Wie gesagt, nachdem das für mich damals, wie ich diese Planung von dem Ganzen vorgenommen habe, eigentlich in erster Linie einfach Hobby war und immer gedacht habe, probieren wir halt einmal und ich mache das für mich und vielleicht findet es jemand anderer cool und mag es spielen, aber es war nicht der Fokus, dass ich jetzt irgendwie da was unbedingt finanziell und vor allem halt einfach Erfolgreiches machen muss, sondern es war halt für mich. Aus der Perspektive war es eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, ja, es wird vielleicht manche Menschen abschrecken, da bin ich mir ganz sicher und ich denke, es schreckt nach wie vor auch manche ab, das ist sicherlich so, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach eine andere Herangehensweise in einer gewissen Art und Weise. Und es ist halt mal was anderes, würde ich jetzt sagen. Es gibt natürlich ein paar Einschränkungen, die ich selber auch nicht so cool finde. Zum Beispiel, ich weiß nicht, dass wenn ich irgendwo einen Zaun hingestellt habe, dann ist der halt einfach so, obwohl ich bei einem echten Festival vielleicht doch während des Festivallauf Dinge umstellen kann. Oh, da bin ich vielleicht ein bisschen restriktiver, als es jetzt im echten Leben wäre, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite ist das halt, das ist in erster Linie eine Entscheidung, die halt einfach daher kommt, dass ich das allein entwickle und einfach gewisse Dinge extrem aufwendig sind, auch wenn sie auf der Oberfläche nicht so ausschauen, als wären sie es. Aber das ist einfach dem zu schulden im Prinzip.
Ja. Jetzt springen wir mal zum Anfang. Also ich muss mal ganz grundlegend fragen. Die Frage liegt auf der Hand. Ich meine, die Antwort zu kennen, muss aber natürlich trotzdem das mal abhaken. Bist du denn selber Festivalbesucher gewesen damals in dieser Welt, als man noch durfte, als das noch ging, als noch keine Pandemie über die Welt hinwegrollte?
Ja, ich bin tatsächlich Festivalbesucher gewesen und ich habe, glaube ich, Karten fürs nächste so seit 2 Jahren oder so herumliegen.
Ja, ich auch. Sehr gut.
Aber ja, schauen wir mal, vielleicht wird es ja heuer im Sommer wieder was. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich inzwischen schon, also ich hätte schon gern wieder mal ein echtes Festival. Mhm. Einfach, um das Ganze mal in echt auch wieder zu erleben und nicht nur in der
nicht nur im Spiel. Ja, genau. Was hast du denn da so, was für Festivals hast du denn da so besucht? Wo liegt denn so deine musikalischen Wurzeln?
Tatsächlich war das letzte, auf dem ich war es Nova Rock 2017 vielleicht. Ja. Oder, ja, ich glaube 17 im Sommer.
Also Gitarrenmusik, nehmen wir mal ganz grob.
Gitarrenmusik, ich spiele selber Schlagzeug.
Ach, guck mal, wir könnten eine Band machen. Ich spiele Gitarre, seit ich 6 bin.
Ja, ich spiele Schlagzeug, seit ich 6, 7.
So, na, hör auf, wirklich? Ja, das ist ja lustig.
Aber das klingt beeindruckender. Ich bin gar nicht so gut, wie man sein sollte, für so eine lange Zeit zu spielen.
Du, das ist exakt der Satz, den ich auch immer danach sage. Ja. Exakt der Satz, sehr gut. Ja, und wie stelle ich mir das jetzt vor? Also in meinem Kopf steht Johannes Gäbler auf einem dieser Rock-Festivals, ja, und guckt sich um, ein Sonnenstrahl berührt seine Stirn und er denkt sich, Moment mal, ich könnte hier als Hobbyprojekt ein kleines Festival-Tycoon-Spiel machen. Das ist meine Vorstellung. Ich habe aber das Gefühl, es war anders. Wie kamst du drauf? Warum hast du gesagt, du, ich mache jetzt einfach ein Festival-Tycoon-Spiel?
im Großen und Ganzen bist du gar nicht so weit weg davon.
Ach.
Es hat damals auf dem Nova Rock, eben auf dem Festival, hat diese Karten, was sie halt dort haben in ihrem Design, die schaut, finde ich, sehr aus wie ein Spiel. Weil die ist sehr in einer stilisierten 3D-Grafik gemacht, was schon sehr nah an einem Spiel ist, finde ich. Ich mach Spiele seit der Volksschule. Mache ich irgendwie so als hobbymäßig nebenher. Oh,
jetzt musst du mir kurz helfen. Volksschule, ist das, wie alt ist man da?
10 war ich damals.
Ah ja, okay. Mhm, okay.
Das ist in Österreich die.
Ja, genau.
Erste Schule halt. Keine Ahnung, weiß nicht, wie es in Deutschland. Grundschule.
Grundschule, genau, ja.
Ja, genau. Genau, und ich glaube, mit 10 oder sowas habe ich mein erstes Spiel gemacht. War natürlich jetzt im Verhältnis zu, was man als sehr, sehr abgespeckt und so weiter und so fort. Und halt wirklich nur sehr minimalistisch. Aber da hat mir irgendwie so ein bisschen der Funken gepackt. Und seitdem habe ich immer nebenher ganz kleine Sachen, aber irgendwo, dass man mit einem Mandel durch die Gegend läuft und irgendwas anderes abschießt. So. Mhm. Und irgendwann einmal habe ich dann mich mit einem Freund in Innsbruck damals noch zusammengetan und dann haben wir halt einmal ein bisschen was Größeres gemacht und dann haben wir irgendwie so ein bisschen gelernt, wie man irgendwie so ganz grob Spiele macht. Und das habe ich aber nie auslassen, da habe ich immer weitergemacht damit. Und dann irgendwann habe ich in der Uni, als Uni-Projekt, in einer Vorlesung haben wir ein Spiel gemacht. Und dann war das aus und dann habe ich gerade nichts, dann habe ich kein Projekt gehabt. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, was könnte das nächste Projekt sein, was ich mache? Und dann habe ich halt mein Ideenbuch quasi aufgeschlagen und da sind halt lauter Sachen drin gestanden. Und dann habe ich ein bisschen herumprobiert und dann habe ich so befunden, okay, was ist das, was am ehesten Sinn macht, was ich umsetzen kann, wo ich eine Idee habe, was mir taugt, was mir Spaß macht. Und dann sind da halt unterschiedliche Dinge drin gestanden und unter anderem ist drin gestanden Festival Manager. So hat das Ding damals geheißen. Mhm. Und ja, dann habe ich halt über relativ lange Zeit eigentlich irgendwelche Mindmaps gemacht und irgendwelche Ideen gesammelt und so die ganz grob grundsätzlichen Mechaniken, zum Beispiel diese Genre-Mechanik, dass Bands zueinander passen müssen, die ist da ganz, ganz früh schon entstanden. Ja, und ursprünglich war das eigentlich ein Handyspiel. Ursprünglich war das eigentlich, der Fokus war viel mehr auf dieses Management, dass man halt, natürlich kann man sich ein Festival-Layout irgendwie zusammenstellen, aber das war gar nicht das, um was es gegangen ist. Gegangen ist eigentlich darum, dass man die Location auswählt, dass man schaut, dass man ungefähr die Location an einem bestimmten Ort macht, wo vielleicht ein bestimmtes Genre besser ankommt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. In Venice Beach wäre ich vielleicht eher ein EDM-Festival machen als ein Metal-Festival.
Ja.
So du, Dinge halt.
In welchem Jahr befinden wir uns jetzt eigentlich gerade? In welchem Jahr hast du dein Ideenbuch aufgeschlagen?
Boah, 2018, ganz am Ende, glaube ich.
Ja, ja.
Glaube ich. Das ist aber schwer zu sagen, weil das ist irgendwie alles so ein bisschen vermischt hast.
Ja.
Keine Ahnung, auf gut Deutsch sagen, aber ungefähr so Ende 2018. Ja, weil ich habe dann im Sommer 2019, das war sie, dass das im Sommer 2019 war, da habe ich dann eine Version gehabt, die man auch irgendwie spielen hat können. Das war so ein ursprünglicher, prototypmäßiges Ding. Das hat da funktioniert und das habe ich dann für, in Österreich, da gibt's einen Preis, das ist der Subotron Live Pitch.
Mm-hmm.
Da kann man einfach seine Idee pitchen im Prinzip und Geld und Ansehen gewinnen, sage ich jetzt einmal, keine Ahnung. Und da habe ich halt eingereicht und da bin ich genommen worden und da habe ich das Ganze im Endeffekt auch gewonnen, was ziemlich cool war, weil ich habe einfach von nix quasi, ohne dass ich jemanden gekannt habe in der ganzen Branche oder sonst irgendwas, das Ganze gewonnen mit dem Projekt. Und das hat man dann irgendwie so gezeigt, okay, das ist vielleicht doch so viel Potenzial, dass man das gescheit machen sollte und nicht nur als Hobbyprojekt. Und dann bin ich so ein bisschen in das Ganze eingekutscht, würde ich jetzt mal sagen.
Dein Studiengang, hatte der irgendwas mit Spielentwicklung oder Informatik oder sowas zu tun?
Ja, Medieninformatik.
Ah, bist du also da auch?
De facto genau das.
Ah, also hast du dich da auch dann darauf eingeschrieben mit der Idee, du willst auch dann irgendwo in diesen Bereich reingehen oder wusstest du nur, dich interessiert so allgemein dieses grobe Berufsfeld?
Also wie ich bin eigentlich aus Innsbruck, das ist der Nähe von Innsbruck und bin 2017 bin ich nach Wien gezogen. Und da habe ich gewusst, ich mag nach Wien ziehen, um Informatik zu studieren, weil mich einfach dieses ganze Spieleentwicklungsthema interessiert. Mm. Ich bin aber in Innsbruck in der HTL, das ist ein technisches Gymnasium, sowas in die Richtung, gegangen für Hochbau, heißt was ganz, ganz anderes.
Ui.
Und habe deswegen dann halt beschlossen, eigentlich interessiert mich diese Spieleentwicklung mehr und habe das dann deswegen studiert.
Ja. Ich habe mal, währenddessen du erzählt hast, habe ich mal die Festival Area Map 2019 vom Nova Rock Festival angeguckt, weil du ja gesagt hast, das sieht aus wie ein Spiel. Du, und das sieht ja wirklich, das sieht ja fast aus wie dein Spiel. Das ist ja der Knaller. Also, wir haben es noch gar nicht gesagt, es ist auch nicht so wichtig für den Anfang gewesen, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dein Spiel. Das ist im Voxel-Look, das sind also grobe Blöcke, sage ich mal, farbige Blöcke, die entweder Gäste symbolisieren oder eben mit denen dann diese Bühnen gebaut sind und andere Strukturen. Man erkennt, was es soll, aber es ist natürlich stark, wie sagt man, simplifiziert, stark verfremdet, aber man versteht, was dort gerade passiert. Und ich habe diese Nova Rock Card hier vor mir und ohne Quatsch, also liebe Leute, das lohnt sich mal zu googeln, Nova Rock Area Map. Das sieht ja wirklich fast 1:1 so aus. Jetzt frage ich mich natürlich, hast du diese Map gesehen und hat das bei dir dich so in den Kopf eingebrannt, dass du gesagt hast, mein Spiel soll auch so aussehen? Oder fiel diese Entscheidung zu diesem Look, den du gewählt hast, aus ganz anderen Gründen?
50-50, ja? Würde ich jetzt mal sagen. Auf der einen Seite, ganz am Anfang, inzwischen ist es ja mehr Low-Poly und eigentlich nicht mehr dieses Voxel. Ich habe ganz, ganz am Anfang diese aller ursprünglichste Demo-Version, was es da gegeben hat, die war halt sehr voxelmäßig, weil ich alles allein gemacht habe und meine Grafik-Skills halt doch eher eingeschränkt sind und das Voxel habe ich halt irgendwie zusammengebracht zu machen. Mhm. Deswegen war ganz am Anfang diese Voxel-Art halt auch so präsent. Ich habe mich dann aber sehr schnell eigentlich im 2020, ganz am Anfang vom Jahr eigentlich mit Grafiker zusammengetan, der jetzt auch die ganze Grafik im Großteil, nicht alles, aber im Großteil macht, und dann haben wir auch sehr schnell beschlossen, wir gehen weg von dem Voxel und mehr hin zu Low Poly.
Ja.
Aber ja, natürlich, es ist auf der einen Seite ist, ich würde nicht sagen, dass Low Poly unbedingt viel einfacher zu machen ist, als jetzt, wenn man das jetzt als High Poly macht, sage ich jetzt einmal. Weil einfach andere Anforderungen dran gestellt sind. Aber wir haben deswegen beschlossen, das Low Poly zu machen, weil es irgendwo besser zum Spiel passt. Weil wenn die Grafik jetzt zum Beispiel so extrem auf super realistisch AAA getrimmt wäre, dann wäre es, glaube ich, viel schwieriger, dass man unsere Möglichkeiten, die ich als Solo-Entwickler habe, in ein Spiel einbaut, wo die Grafik aber perfekt ausschaut, aber vielleicht andere Dinge halt einfach eher auf einem Indie in meine Möglichkeiten sind, weil ich habe halt einfach zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt da super ausgeflashte UIs mache oder so.
Ja.
Und das wäre dann ein bisschen ein Kontrast gewesen, den wir irgendwie ein bisschen verhindern wollten. Und zusätzlich, das ist wahrscheinlich der größte Punkt, würde ich jetzt mal sagen, uns gefällt es irgendwie alles so am besten, wie es jetzt ist. Und ich bin ehrlich gesagt echt zufrieden, wie es ausschaut. Also, ja.
Ja, dieses Voxel. Ich hatte ursprünglich mal Low Poly in meinen Notizen stehen. Dann habe ich das Tutorial gespielt und da steht nämlich noch Voxel-Look. Und da dachte ich mir, okay, also die werden es schon wissen. Ist ja der Spiel. Deswegen habe ich das übernommen. Ja, genau. Geht man dann eigentlich, weil du hast aber auch was Spannendes gesagt, die Leute, also ich sage jetzt mal die Leute, das ist verallgemeinern, es gibt natürlich auch zum Glück viele, viele Ausnahmen, aber man hat ja durchaus den Eindruck, Menschen denken, die jetzt nicht viel von Spielentwicklung verstehen, so ein Spiel ist einfacher zu machen als eines mit, weiß ich nicht, fotorealistischer Grafik. Wobei die Wahrheit ja ist, wie du selber sagst, die Herausforderungen liegen einfach woanders. Zum Beispiel dieses Ding lesbar zu machen, dass man aus diesen Klötzchen versteht, was die eigentlich zeigen sollen. Für diese Herausforderung guckst du dir da andere Low-Poly-Spiele an? Eins, das mir zum Beispiel sofort einfällt, ich weiß nicht, ob du das kennst, Kingdoms, oh Gott, Kings and Castles, oh Gott, Kingdom Castle, oh nein, wie heißt das? Kingdoms, Kingdom... Ach, das, ha, ich hab's. Kingdoms and Castles. Also es ist ein Burgenaufbauspiel und das hat quasi exakt dieselben Look wie dein Spiel auch. Guckt man sich dann solche Dinge an und schaut, wie machen denn die das mit dem UI und den Blöckchen und so? Oder wie gehst du daran?
Ja, das UI, also beim UI habe ich es schon so gemacht.
Ja.
Weil ich muss auch dazu sagen, das UI mache alles ich selber, bis auf die Icons. Für die Icons habe ich eine Grafikerin, die mir da hilft. Aber das ganze Gestalten vom UI, sage ich jetzt einmal, das mache alles ich. Aber die ganze Grafik, also die 3D-Grafik vor allem, da mache ich genau gar nichts. Da ist das Einzige, was ich mache, ist irgendwie das Importieren in Unity und irgendwo Materials und Shader und so Sachen schreiben. Aber das Modellieren, da mache ich nichts davon. Deswegen funktioniert, wenn wir jetzt drüber reden, was wir Neues ins Spiel einbringen wollen, keine Ahnung, zum Beispiel als letztes ist, das letzte größere, was dazugekommen ist, war zum Beispiel ein neues Lagerhaus, was ein bisschen kleiner ist. Da arbeitet man meistens so, dass man einfach Fotos aus, also echtes Leben im Prinzip, einfach Beispiele nehmen, was wir ungefähr uns denken, was wir haben wollen. Und die Magie von Foto zu Model passiert dann aber echt eigentlich absolut ohne mich. Und es gibt ganz selten einmal Fälle, wo ich sage, dass man vielleicht was nur ändern sollte, weil das irgendwie aus Gameplay-Perspektive wenig Sinn macht. Aber im Großen und Ganzen arbeiten die alle echt so gut, dass ich eigentlich immer jetzt mal zufrieden bin damit. Also,
ja. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir so leicht fällt, bei diesem ersten großen eigenen Projekt so in der beruflichen Karriere so loszulassen und zu sagen, ja, das wird schon. Ist das, also darf ich fragen, was hat es damit auf sich? Ist das einfach, bist du einfach froh, dass dir die Arbeit abgenommen wird, weil du schon gemerkt hast, Spiel entwickeln ist einfach scheiße anstrengend? Oder bist du einfach so ein Mensch, der damit kein Problem hat? Also, wie gesagt, ich bin darüber erstaunt. Ich glaube, ich persönlich, ich hätte da richtig Sorge. Ich müsste überall drauf gucken.
Ja, also ich meine, unser Workflow funktioniert so, dass ich am Schluss doch logischerweise nochmal irgendwie so die finale Kontrolle habe, was ich dann exportiere oder was ich halt dann auf Steam hochlade, auf gut Deutsch gesagt. Aber zwei Dinge, die da, denke ich, einfach echt relevant sind, ist, mir ist durchaus bewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Ich weiß durchaus, dass einfach meine Grafik-Skills Horror sind und dass ich das einfach nicht kann. Und auf der anderen Seite habe ich aber halt einfach das Team, was ich da im Hintergrund habe, was mir einfach hilft bei den Dingen. Die sind halt, also ich finde, sie arbeiten alle echt gut.
Ja.
Und ich bin absolut zufrieden mit, was sie liefern hast. Ich finde halt einfach, also ich lager halt einfach die Kompetenz aus und vertraue ihnen, dass was sie machen, dass da gut ist. Manchmal gibt es dann halt die Situation, wo man sagt, okay, das ist ein bisschen zu groß geworden, das Gebäude, oder das ist aus einer Gameplay-Perspektive, was meine Expertise ist. Vielleicht nicht so ideal oder der Eingang ist irgendwie unverständlich oder solche Dinge, irgendwas in die Richtung. Aber ob das jetzt einen gewissen visuellen Stil erfüllt oder so, das ist eigentlich was, das ist nicht meine Expertise. Deswegen gebe ich vielleicht meine Meinung, mein Feedback dazu. Aber im Endeffekt vertraue ich da einfach echt auf meine Grafikerinnen und Grafiker, weil sie einfach das besser können als ich.
Wo kommen die eigentlich jetzt her? Also was ich damit meine ist, du hast ja gesagt, ursprünglich begann das als dein eigenes Ding, dann war als großer einschneidender Moment in der Entwicklungschronik, sage ich mal, das Subotron Festival, wo du eben diese Auszeichnung bekommen hast, und jetzt plötzlich aktuell, also laut Tutorial, Info, Onboarding Text im Spiel selbst, arbeiten 6 andere Leute noch mit dir an dem Projekt drumherum. Also als freie Zuarbeiter und Zuarbeiterinnen, nehme ich mal an. Wo kommen die her? Also wo war plötzlich Geld in der Kasse? Hast du irgendwie kam das durch die Zusammenarbeit mit dem Publisher oder hast du dich bei einem Förderprogramm beworben? Wie funktioniert das?
Das funktioniert im Endeffekt so, dass ich habe im Sommer letzten Jahres die Zusage für die Förderung gekriegt von der Wirtschaftsagentur Wien. Die haben eine Förderung gezahlt. Allerdings, ich meine, die absolut detaillierten Dinge über das Finanzielle, die kann ich jetzt irgendwie im Großen und Ganzen eigentlich nicht ausplaudern. Aber es gibt zum Beispiel keinen Publisher, der jemals irgendwie Geld gezahlt hat für das ganze Projekt, sondern es funktioniert über die Förderung. Und ich habe dann irgendwann ungefähr vor einem Jahr ziemlich genau, habe ich mit Future Friends Games angefangen zusammenzuarbeiten und das funktioniert super. Und die haben mir sehr viel geholfen, einfach das ganze Marketing und vor allem auch die ganzen Press-Releases zu machen. Aber meine 6, keine Ahnung, Teammitglieder, sage ich jetzt einmal, weil sie sind nicht Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die helfen im Prinzip sehr zu einem sehr großen Teil mir, einfach weil sie gerne am Projekt arbeiten, weil es ihnen taugt. Also sie kriegen natürlich eine Bezahlung dafür und es ist natürlich in einer Art und Weise halt vergütet, aber es ist schon so, dass wir eigentlich ziemlich gemeinsam an dem Projekt arbeiten, weil es uns halt einfach taugt.
Ja. Wie bist du denn an den Publisher gekommen? Sind die auf dich zugekommen oder hast du dich dort beworben mit einem Pitch oder so? Weil ich glaube, das kann die Leute draußen auch interessieren, zumal Future Friends keine Unbekannten mehr sind im Depot-Universum hier, falls die Leute mir mal aufmerksam zuhören würden, weil den Thomas Reisenegger, den kenne ich und den schätze ich sehr und der ist ja Teil des Teams von dieser PR-Agentur und der, finde ich, ist so einer mit der fähigsten im deutschsprachigen Bereich, was angeht PR, vor allem für Indie-Spiele. Und das ist ja schon eine tolle Hausnummer, wenn man da landet. Und deswegen die Frage, wie habt ihr denn zusammengefunden?
Im Großen und Ganzen eigentlich so, dass ich eben über diese Förderung einen relativ großen Förderbetrag gehabt habe, den ich für Marketingagentur ausgeben habe können. Ah. Und nachdem der Thomas doch relativ in der österreichischen Indie-Szene eigentlich recht bekannt und aktiv ist und ja auch da, also in dieser Szene, dass ich ja als vor allem für ein Spiel wie meins jetzt da als schon eher einer von die besten Menschen, die geeignet sind für sowas zu pushen sind, denke ich jetzt einmal, habe ich mich an ihn gewandt und habe halt ihn gefragt, ob das funktioniert, dass ich halt einfach mit dem Geld, was ich habe für das Steam-Festival, was letztes Jahr im Februar war, das Steam-Festival, für das haben wir die ganze Website, also die Steam-Page neu gepusht, also hergerichtet und da haben sie das halt alles gemacht oder sie haben die ganzen Texte geschrieben und sie haben die ganzen Bilder gemacht und alles, was in die Richtung geht. Und das war ziemlich erfolgreich und das war ziemlich cool und hat mir gut getaugt. Und danach haben eigentlich sie mich gefragt, was ich davon halten würde, wenn sie halt dieses Festival Tycoon als ihr drittes Spiel, glaube ich, ins Portfolio quasi jetzt in einer Art und Weise aufnehmen und neben Omno und Exo One halt einfach betreibt. Und da habe ich nicht lang gezögert und sofort ja gesagt, weil sie durchaus sicherlich eher eine von den fähigsten Menschen sind, was in dem Bereich irgendwie arbeiten, vor allem einfach für das Spiel, was ich halt habe, denke ich, jetzt sehr gut gepasst. Und bis jetzt bin ich absolut zufrieden. Jetzt arbeiten wir ein Jahr lang zusammen ungefähr und das ist top. Also,
ich muss immer grinsen, wenn ich bei so Indie-Spielen auf der Steam-Seite GIFs sehe, weil ich erinnere mich noch, Thomas hat irgendwie, ist auch schon länger her, hat er mal irgendwo so ein Business-Artikel geschrieben und erklärt, wie gut GIFs einfach sind, auch in Mails, an Redaktionen, weil die eben auf den Punkt quasi zeigen, innerhalb wirklich von wortwörtlich Sekunden, wie das Spiel sich anfühlt, wie es aussieht. Und deine Steam-Page ist ja auch eine, auf der ganz viele GIFs drauf sind. Da muss ich mal grinsen und denke mir, ach, guck mal, hat der Thomas wieder seine Finger im Spiel gehabt. Ja, ja. Ich kann mir, ne, das war bestimmt eine der Sachen, die gemacht haben.
Ja, definitiv.
Siehst du? Ich wusste es. Sehr gut. Ja, genau. Dann tauchen wir mal so langsam mehr in die Richtung des Spiels ein. Vielleicht mal jetzt so ganz aktuell. Also das Spiel kam am 27. September letzten Jahres, also 2021, auf Steam an, Early Access. Wie weit ist das Spiel denn jetzt? Kannst du mal so einen Wasserstand zur Orientierung geben? Wo befindet sich es denn gerade so?
Wir haben jetzt letzte Woche, was ist denn heute? Dienstag.
Dienstag, glaube ich, ja, Dienstag.
Letzten Donnerstag. Ja, das schaut gut aus. Letzten Donnerstag ist das Update rausgekommen, das letzte, das Early Access Update, das fünfte, fünfte, glaube ich. Genau. Das hat das ganze Spiel erweitert um Band Coordinators und Season Choices und halt Bugfixes und so kleinere Sachen. Mhm. Genau. Es gibt relativ viele Features, die halt noch kommen. Keine Ahnung, als nächstes kommt zum Beispiel das Shame on Me. Jetzt muss ich selber nachschauen, wie wir es genannt haben, weil ich nicht mehr genau weiß, wie wir unsere Updates genannt haben. Aber es kommt im Februar das Extreme Sports Update, glaube ich.
Oh ja.
Und im März kommt dann das Hidden Scam Update. Mhm. Soweit haben wir jetzt mal geplant. Wie es dann im April ausschaut, steht derzeit noch ich sage mal so, ich mag nicht zu viel verraten, aber es kommen auf jeden Fall jetzt einmal zwei Updates daher als nächstes. Und also das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das größte Geheimnis auf der ganzen Welt, aber wer den ganzen Plan so sieht, wird sehen, dass es irgendwie seit Oktober jetzt Monat auch Update geben hat. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie das dann weitergeht.
Das heißt, gibt's denn schon sowas wie, wo du sagen würdest, boah, das ist so ganz vorsichtig, so die Ziellinie, so was der Kalenderzeile angeht, wo wir sagen, so, und jetzt Full Release für all die Leute, die da draußen jetzt gerade sitzen und sagen, okay, aus Prinzip, aus welchem Grund auch immer, kaufe ich kein Early Access, ich warte jetzt auf den Full Release. Gibt's da schon so einen ganz groben Rahmen oder sagst du, ne?
Ne. Es ist ganz schwierig, ist eine ganz schwierige Frage.
Ja.
Weil, ist eine ganz schwierige Frage. Mag ich eigentlich gerade noch gar nichts dazu sagen, weil es gibt einen Twist auf ein paar sehr positive Events, was das ganze Ding irgendwie anders gestalten könnte.
Ja.
Schauen wir mal.
Gut,
mag
aber
ich
schön.
Nichts dazu sagen.
Positiver Twist klingt doch erstmal gut. So, dann gehen wir doch mal jetzt richtig rein ins Spiel. Und zwar die allererste Frage, die ich mir sofort gestellt habe, als jemand, der regelmäßig in Podcasts auch singt und weiß, ich singe ja fantastisch, Klammer auf, überhaupt nicht, Klammer zu. und weiß, die GEMA hört zu und warte nur darauf, mich wegzuklagen. Und warum komme ich da drauf? Ich habe das Spiel natürlich gespielt und gestartet und dann ziemlich schnell gesehen, die einzelnen Bands, die man für dieses Festival organisieren kann, die haben auch so kleine, also die spielen ja wirklich auch Musik. Die spielen Musik, die haben auch so kleine Soundfiles, die sie abspielen, wenn man sie buchen möchte, quasi wie so ein Demo-Tape. Und da fragte ich mich als allererstes, wo kommt denn die Musik her? Sag mir, also meine romantische Vorstellung ist, du bist daheim gesessen und hast mit deinem Schlagzeug und allen Instrumenten, die du noch gelernt hast, alles selber eingespielt und hochgeladen. Aber ich habe auch da wieder das Gefühl, die Realität sieht anders aus.
Ja, aber es ist auch wieder nicht so weit weg.
Ach.
Also ich habe es nicht selber eingespielt. Das ist der Grund, warum das Team aus 6 Leuten besteht, weil 3 davon sind Musiker.
Oh, sehr gut.
Und die sind de facto wirklich daheim mit ihren Instrumenten gesessen. Also in erster Linie mit ihrer Gitarre.
Ja.
Und haben Sachen eingespielt. Wir haben das eigentlich ganz gut aufgeteilt. Einer macht eher die ganzen Metal- und Rock-Richtung-Sachen. Mhm. Also ich sage jetzt einmal so Anführungszeichen die härteren Sachen, weil er ist Metal-Gitarrist in einer Band. Einer macht eher so die Folk- und softeren Rock-Sachen so in die Richtung.
Mhm.
Und einer macht mehr so in die Richtung von dieser EDM und Techno-Dinge. Das haben wir so aufgeteilt. Und ja, es ist tatsächlich so, dass absolut jedes Lied in dem Festival Tycoon für das Spiel gemacht worden ist. Und deswegen GEMA oder AKM oder wie auch immer die Verwertungsgesellschaft in andere Länder hast,
ja,
halt frei ist, was logischerweise ein essentiell großer Punkt war für uns. Weil die Musik in dem Spiel, und das ist wahrscheinlich das ist vermutlich das schwierigste erweiterbare Ding, weil das ist Feedback, was ich viel kriege, dass halt die Musik zwar viel ist, aber doch irgendwo eingeschränkt.
Mhm,
das Problem ist nur, dass das unglaublich viel Aufwand ist, die Musik zu machen. Deswegen habe ich ja selber nichts gemacht, weil ich könnte ein Lied machen, aber da bin ich eine Woche beschäftigt, in der ich genauso gut 5 Features implementieren könnte.
Ja.
Deswegen habe ich das weggegeben. Jetzt ist es halt so, dass dadurch das alles ein bisschen eingeschränkt ist und es ist schwierig für mich herzugehen und einfach lizenzfreie Musik zu nehmen, weil die Musik in Festival Tycoon, wer es jemals gespielt hat, wird es festgestellt haben, in 3 Längen zur Verfügung stehen muss und die sind sehr fix. Diese Längen, die sind 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden und alle Lieder, was wir haben, alle, was dafür gemacht worden sind, sind genau in diesem Raster. Weil Bands halt diese Länge auf der Bühne stehen.
Mhm,
und das ist sicherlich die härteste Einschränkung, die wir in dem ganzen Spiel haben, vom Gameplay her. Das war ein bisschen ein Trade-off, das haben wir damals halt so beschlossen, dass wir das so machen. Ich sehe es bis jetzt, es ist halt so, es ist irgendwie die beste Lösung, die aber halt auch nicht so optimal ist, würde ich jetzt einmal behaupten. Aber deswegen, wenn ich jetzt hergehen würde und lizenzfreie Musik nehmen würde, müsste die erst wieder hergehen und die auf diese Zeiten trimmen, damit es Sinn macht, die zu verwenden.
Yeah.
Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil oft ist es dann halt so, dass die lizenzfreie Musik dann, wenn man sie bearbeitet, muss man erst wieder und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns irgendwie dafür entschieden, dass wir einfach unsere eigene Musik machen, alles custom ist und ja.
Gibt's da irgendwie nach oben hin eine Grenze, wo du sagst, so, und jetzt reicht's auch mit Bands? Also wenn du jetzt mal in die Zukunft auch denkst, oder also das ist ja eigentlich eine never-ending Story, was man da alles an Bands integrieren kann, auch verschiedenster Genres, wenn man möchte, und da spreche ich jetzt quasi als weiß ich nicht, wie ich da spreche, aber lass mich anders sagen, ich spiele Spiele, die haben hunderte von DLCs, die Sachen hinzufügen, wie hier ist dein Echtzeitstrategiespiel und mit diesem DLC kannst du noch 5 andersfarbige Flaggen in deine Basis stellen. Wenn ich das angucke, das schreit, finde ich, nach DLC-Bands, die man sich mit ins Spiel reinholen kann. Sind das so Dinge, an die du da schon denkst, oder hat das einfach irgendwo eine Grenze?
Ja, ich meine, Paradebeispiel, keine Ahnung, Planet Zoo mit irgendwie
genau, 30
Animal Packs. Ja. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ein bisschen nicht ein heikles Thema, würde ich mal sagen, aber ja, es ist halt, mir ist natürlich bewusst, ihr könnt hergehen und um 10 Euro das, keine Ahnung, Punk-DLC und dann oder von mir aus um 8,99, ich weiß es
nicht. Ja, ja.
Und dann das fügt halt, weiß ich nicht, 20 Punk-Songs dazu und dann könnt ihr hergehen und, weiß ich nicht, das irgendwie, keine Ahnung, Jungle-DLC machen. Irgendwie.
Ja.
Klar, natürlich wäre das eine Möglichkeit. Ich hab's derzeit nicht irgendwo geplant. Ich habe derzeit absolut keine Ahnung, ob das jemals so sein wird. Es kann durchaus sein. Es kann auch sein, dass es nicht der Fall sein wird. Im Hinterkopf muss man da aus einer anderen Perspektive immer haben, dass wenn ihr DLC produzieren will, dann macht es nur Sinn, dass es ein DLC ist, wenn es sich für mich finanziell rechnet, weil sonst kann ich einfach ein Update machen. Mhm. Weil für das, dass das, keine Ahnung, am Schluss 300 Leute kaufen, wird sich ein DLC vielleicht einfach nicht rechnen.
Ja, verstehe.
Heißt, das ist so ein bisschen eine Abwägung, die man natürlich irgendwo treffen muss. Aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, will ich unbedingt ein DLC machen? Weil für mich ist das Projekt halt, natürlich ist es cool, wenn man davon leben kann, überhaupt keine Frage. Kann ich derzeit nicht wirklich, muss ich auch dazu sagen, wenn es diese Förderung nicht gibt, dann wäre es sicher nicht so, dass ich davon jetzt irgendwie
ja,
meine Miete könnte ich zahlen, mein Essen nicht. Aber deswegen ist das halt so, ist eine schwierige Frage, weil eigentlich mag ich nicht unbedingt 17 DLCs dafür machen. Auf der anderen Seite erweitert um den Content, keine Ahnung, ich sag's ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Ja, ja. Du hast gerade angesprochen, dank der Förderung, aber bist du trotzdem quasi ganztägig auf diese Arbeit drauf oder musst du noch irgendwo nebenjobben irgendwie?
Nein, ich bin eigentlich dank der Förderung an dem Projekt beschäftigt. Und ja, ich meine, ja, es läuft eh ganz gut eigentlich. Ich meine, ich mag jetzt da nicht ins Detail gehen, aber ja, es ist nicht so, dass ich mich beschweren kann.
Ich wage, auf einer anderen Seite ins Detail zu gehen und frage mal, du kannst ja auch sagen, willst du nicht sagen, aber wie sieht's so aus mit der Work-Life-Balance, so kleiner Wasserstand? Ist noch, hast du noch Freizeit oder wie dolle verliert man sich in so einem Projekt, wenn man merkt, die Förderung ist ja auch irgendwann mal aufgebraucht?
Ja, es ist grundsätzlich schon so. Also am Anfang von dieser ganzen Pandemie-Geschichte, wo auf einmal irgendwie jeder einen Lockdown ernst genommen hat, da war es schon so, dass auf einmal in einem Monat 210 Stunden in das Projekt einfließen, weil man halt einfach nur daheim sitzt und nichts anderes zu tun hat. Nachdem aber irgendwann einmal das wieder aufgehört hat und irgendwann einmal der geistige, mentale Zustand irgendwie befindet, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man nicht so viel arbeitet, ist es inzwischen recht gemäßigt. Also ich bin selbstständig, sprich, ich arbeite sicherlich nicht meine 37 Stunden und gehe dann fürs Hochlegen so ungefähr.
Ja.
Es ist durchaus eine selbstständige Tätigkeit, wo man einfach, keine Ahnung, irgendwann muss man halt eine Steuer auch noch machen, so ungefähr.
Ja, ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir da jetzt irgendwie... Also ich arbeite nicht meine 70 Stunden durchgehend jede Woche. Gut, das ist sicherlich nicht der Fall.
Gut, also bist auch nicht in dieses, weiß ich nicht, in dieses Burnout-Loch gefallen, was ja vielen Kollegen und Kolleginnen dir leider doch passiert, weil aus den Gründen, die du beschrieben hast, man ist selbstständig, man kann im Grunde so viel Zeit, wie man möchte, mit seinem vielleicht im Idealfall Lieblingsprojekt verbringen. Die Gefahr besteht ja durchaus. Aber ich höre heraus, diese große Karambolage vor der Wand, die ist dir erspart geblieben.
Ja, schon. Allerdings, ich merke schon, es ist sehr phasenmäßig. Manchmal habe ich dann wieder eine Woche, wo ich volle motiviert bin, wo es mir volle taugt, wo ich dann wirklich, keine Ahnung, dann arbeite ich halt auch 60 Stunden. Boah. Aber manchmal habe ich dann im Gegensatz dazu halt Wochen, wo ich mir denke, irgendwie zahlt es mich gerade nicht so. Ich habe letzte Woche ein Update außergebracht, es funktioniert eh alles, dann arbeite ich halt, keine Ahnung, nur 35 Stunden oder so irgendwas. Mhm. Und dann mache ich halt das, was nötig ist, was halt weitergehen muss, was halt irgendwie offen ist oder so. Aber ich füge jetzt nicht irgendwelche neuen Dinge hinzu, die jetzt nicht unbedingt mega nötig wären. Also das ist so ein bisschen phasenweise, aber im Schnitt durchaus so, dass sie halt einfach einen Vollzeitjob damit halt ein bisschen mehr halt, weil selbstständig ist immer irgendwie mehr, aber ja.
Du, ich habe da auch was ganz Spannendes gelesen in einem Interview mit den Machern von Project Zomboid. Ne, hast du ja bestimmt mitbekommen, dieses super Hype Early Access Spiel ist bestimmt bei dir auf dem Radar aufgetaucht, ne?
Maybe.
Ah, okay, sehr gut. Also okay, das ist offenbar das Spiel, das sich am längsten im Early Access befindet auf Steam seit 2013. Und das ist ein Spiel online mittlerweile mit einem Multiplayer. Man kämpft im Grunde in einer Survival-Sandbox gegen Zombies und andere Mitspieler und Mitspielerinnen. Und das sieht super krude und ein bisschen altbacken aus, aber ist wahnsinnig erfolgreich. Also hat einen riesengroßen Hype gerade erlebt. Und da haben die Entwickler in einem Interview gesagt, zwischendurch hatten sie einfach keinen Bock mehr auf ihr Spiel, da weiterzuarbeiten, weil 8 Jahre ist echt lang. Und sie haben gesagt, sie haben richtig einen Aufschwung bekommen, als dann so kleine Verkaufs Wellen so waren. Sie haben normalerweise diesen Drip, haben sie das genannt, DRIP, also diesen täglichen Verkauf an bestimmten Anzahl von Spielexemplaren, der immer so relativ klein war. Und immer wenn es diese Peaks gab, haben sie gemerkt, es gab einen frischen Wind so im Team. Also alle hatten wieder Bock und das hat alles wieder aufgefrischt. Ich bin mir gar nicht so sicher, warum ich das eigentlich erzähle. Ich glaube, ich wollte dir Mut zusprechen. Ich glaube, ich wollte dir sagen, die guten Tage kommen dann bestimmt auch und dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher.
Total, das verstehe ich total. Und bei mir ist es ganz ähnlich. Bei mir ist es weniger die Verkaufszahlen, dem muss ich ehrlich sagen, natürlich ist es cool, wenn man mehr verkauft, nona nicht. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was mich motiviert zu machen. So sehr das jetzt klingt, als würde ich das irgendwie eingeplant haben, sozusagen. Mhm. Aber das ist gar nicht das, was mich mega motiviert. Was mich eigentlich viel, viel mehr motiviert ist, so, keine Ahnung, ich sage jetzt einmal im Quartal oder so, kommt irgendwoher eine Business-Möglichkeit für das Projekt, irgendwas aufzubauen, wo mir wieder mal irgendein gigantische Riesenunternehmen anschreibt oder so und dann irgendwie mit mir irgendwelche Zoom-Calls oder so hat und irgendwie so das Projekt auf einmal interessant wird für, keine Ahnung, internationale Unternehmen, das ist eigentlich das, was mich viel, viel mehr motiviert. Es passiert dann genau nie irgendwas damit, aber das ist das, was mich eigentlich viel mehr motiviert, weil da sehe ich so, das Projekt, das macht irgendwie, mache ich jetzt nicht gerade aus dem Keller von der Mama, sondern da im vierten Stock aus meiner Wohnung, aber ich kann mit dem trotzdem irgendwie die Aufmerksamkeit von Unternehmen erreichen, die eigentlich sonst in einer komplett anderen Welt daheim sind. Das ist eigentlich das, was mich mehr motiviert, weil da habe ich so das Gefühl, wenn ich gescheit reinhaue, wenn ich da irgendwie richtig was draus mache, dann könnte es echt explodieren.
Ja,
So.
Ja, genau. Ich kann voll gut nachvollziehen, was du meinst. Dieses Bemerken, dass man Fußspuren hinterlässt in dieser Welt mit seiner Arbeit und dass man dann manchmal merkt, dass andere Leute die Fußspuren entdeckt haben, denen nachlaufen und zu dir finden. Das ist, habe ich auch gemerkt bei meiner eigenen Arbeit, die ja jetzt erstmal eine ganz andere ist, aber dann irgendwie auch nicht. Das merke ich auch. Da muss nicht unbedingt was draus werden, aber dass es jemand bemerkt hat, das ist einfach schön.
Ja, das stimmt. Ja. Genau.
Nochmal zurück zum Spiel. Da auch eine Sache, die mich wahnsinnig fasziniert bei diesem Genre allgemein ist, die Implikationen von Spielmechaniken. Also, dass du durch ganz einfache Spielmechaniken und Regeln implizit etwas aussagst. Das klingt jetzt super kompliziert. Ich mach mal ein Beispiel. In deinem Festival Tycoon kann man im Grunde zwei verschiedene Kategorien von Getränke anbieten. Einmal klar Wasser, Leute haben Durst, trinken was. Oder Alkohol. Und Alkohol ist so eine Sache, die einen Vorteil und einen Nachteil hat. Nämlich zum einen, und so beschreibt es das Spiel, macht es die Leute erstmal happy und zufrieden, aber zu viel Alkohol erhöht die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen und aggressive Stimmung. Und da steckt, das ist das, was ich meinte, ja implizit eine Aussage drin über Alkohol im Kontext eines Festivals. Und jetzt frage ich mich, wie gehst du bei solchen Features vor? Guckst du dir oder erinnerst du dich an deine Nova Rock und Co. Erfahrung auf dem Festival und überlegst, okay, was geht da eigentlich ab? Wie verhalten sich da die Leute und warum? Und wie kann ich das in Mechaniken übersetzen? Oder gehst du von der anderen Seite aus ran, dass du dir das Spiel anguckst und überlegst, was brauche ich denn eigentlich für Features, damit Fleisch dran ist an diesem Gerippe?
Beides ein bisschen eigentlich. Ach. Dieses Alkohol-Thema. Also diese Trennung von diesen zwei Drinkstands, die es da gibt. Das war schon beides ein bisschen, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich brauche die Differenzierung, weil wenn Besucherinnen, Besucher von deinem Festival irgendwie diesen Durst, dieses Durstbedürfnis haben, dann müssen sie das stillen können. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass jedes Mal, wenn die irgendwie zu einem Bierstand gegangen sind und sich dann irgendwie das Bier halt eingeleert haben, dann sind sie extrem aggressiv worden. Was dazu geführt hat, dass wenn Spielerinnen oder Spieler nicht zufälligerweise eine Security-Station irgendwo hingestellt haben, dann ist das komplett im Chaos geendet.
Sehr gut.
Und dann habe ich mal gedacht, okay, wie gehen wir um mit der Situation? Machen wir, weil es war von Anfang an so, dass Alkohol umso besoffener irgendwie deine Besucherinnen sind, umso schlimmer sind halt irgendwie die Zustände auf deinem Festival. Das war grundsätzlich von Anfang an so und das denke ich, das ist ziemlich straightforward, das macht irgendwo Sinn.
Ja.
Aber dann habe ich halt so eben dieses Bedürfnis gehabt, okay, ich brauche aber irgendwo die Differenzierung und dann habe ich mal gedacht, okay, dann split es halt auf, dann gibt's halt Getränke, die nicht dieses Bedürfnis, also diese die halt nicht alkoholisch sind, so, und halt einfach keine Aggressivität erhöhen.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber jetzt habe ich zwei unterschiedliche Getränke. Eins davon hat einen negativen Einfluss und eins davon nicht. Ja. Warum sollte jemals jemand hergehen und ein alkoholisches Getränk anbieten, wenn es genau dieselben Eigenschaften hat und zusätzlich was Negatives? Ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, fix, dann machen halt einfach normale Getränke nicht glücklich. Aus Ende.
Ja, das
ja.
Aber das ist so spannend. Das ist fast wie ein Logikrätsel. Dann sitzt man davor, genau wie du es gerade beschrieben hast, und denkt sich, jetzt muss ich ja einen Anreiz schaffen irgendwie. Das ist ja voll interessant, ey.
Es gibt da zum Beispiel diesen Wasserspender.
Ja.
Der ist gratis, oder? Den kann man hinstellen, ja. Aber Leute, was dort hingehen, zahlen nichts.
Ja.
Und dann war ich halt so, okay, aber was hindert jetzt dran, dass man einfach immer nur einen Wasserspender hinstellt? Mhm. Und dann habe ich es halt so gemacht, dass der halt einfach die absolut niedrigste Attraktivität hat, was man irgendwie haben kann. Und der ist wirklich das absolute Last Resort. Wenn es sonst nichts gibt, dann gehe ich zum Wasserspender. Mhm. Aber bei jeder anderen Möglichkeit gehe ich nicht dorthin. So Dinge halt.
Wie schwer ist es überhaupt, so eine Festivalbesucher-KI in deinem Spiel zu programmieren? Also diese ganzen What-If-Then-Dinger, also hier eine Bedingung oder eine Anforderung besteht und ich erfülle sie auf diese und jene Art. Wie schwierig ist es, sowas zu programmieren? Weil da laufen ja unfassbar viele Dinge zusammen, Faktoren, wie du es gerade beschrieben hast, die dann mit in Bezug genommen werden. Ich habe auch gesehen, an manchen Momenten, also ich bilde mir ein, da mal ganz kurz hinter die Entwicklung oder hinter den Code oder was auch immer schauen zu können. Denn in manchen Momenten, wenn man das Spiel spielt, jetzt im aktuellen, in einem aktuellen Version, sieht das wirklich aus wie ein Festival. Die Leute laufen vor die Bühne, die hören die Musik, die haben da ihren Spaß, die hüpfen. Ich verstehe, was passiert. Es gibt aber auch manche Momente, wo dieser Pulk an Besuchern Dinge macht. Ich verstehe es einfach nicht. Da habe ich das Gefühl, da laufen gerade Bedürfnisse zusammen und sie haben Probleme, irgendwie eine Prio zu finden, was sie tun sollen und was nicht. Und da habe ich mich gefragt, wie schwer ist es eigentlich wirklich, sowas zu programmieren? Also diese Bedürfnisse auf eine Reihe zu kriegen und da eine Hierarchie zu entwickeln und diesen kleinen Blöckchen zu sagen, so, jetzt geh mal diese Reihenfolge von Bedürfnissen auf diese und jene Weise durch.
Ja, also bei der ganzen AI Geschichte, da spielt viel ein, dass wie ich das angefangen habe. Ich meine, also der Lernprozess von wie ich das angefangen habe zu jetzt ist enorm.
Ja.
Das Problem, sage ich jetzt einmal so, im ganz großen und ganzen Grund, warum die AI halt einfach ein bisschen ein komplexeres Ding ist, ist, weil jeder Agent, was da durch die Gegend rennt, hat irgendwo sein eigenes Hirn. Mhm. Was er halt abarbeitet oder so. Und dadurch kommt einfach eine Komplexität daher, wenn ich das debuggen will, wenn ich durchgehen will und abchecken will, okay, was macht der Reihe nach, dann funktioniert es grundsätzlich normalerweise immer recht simpel, wenn man irgendwie einen linear ablaufenden Code hat. Aber das habe ich in dem Fall nicht, weil in dem Fall macht der Dinge, die er sich selber überlegt, geht wohin. Und das kann ich natürlich alles mit überlegen. Aber die Auswirkungen von sich selber, würde ich jetzt einmal sagen, die hängen von viele, viele unterschiedliche Dinge ab. Und, keine Ahnung, das Paradebeispiel ist, wenn die Agents dann anfangen, vor ihre Zelte zu stehen und nimmer weitergehen. Da kann der Fehler sein, das ist ein Bug, der ist ganz viel im Spiel drinnen, den habe ich hoffentlich jetzt langsam ganz gut unter Kontrolle. Aber da ist zum Beispiel das Problem, dass wenn der Agent zu seinem Zelt hingeht, dann muss er einen Collider triggern und wenn er das nicht macht, dann steht der Agent halt immer und tut nichts. So, und jetzt ist die Frage, warum triggert er den Collider nicht? Und dafür gibt es ungefähr 17 verschiedene Möglichkeiten, die alle irgendwie eintreten können oder nicht, aber die Ursache dazu zu finden, ist recht komplex. Und das mag zum Teil eben meiner Unerfahrenheit am Anfang von dem geschuldet zu sein. Und ich kann unmöglich die ganze AI neu programmieren. Das habe ich eh irgendwann einmal gemacht, so zum großen Teil. Aber das ist ganz schwierig, das halt jetzt neu aufzurollen. Deswegen muss ich damit arbeiten, was ich immer vor anderthalb Jahren überlegt habe, dass eine gescheite Idee ist, was semi-geil ist. Aber das ist halt ein großer Punkt. Aber ja, es ist schon eine Komplexität. Und was dann dazu kommt, das macht es zum Teil schwieriger, zum Teil leichter, aber das ist einfach ein neuer Aspekt, ist, dass die AI, das war mir von Anfang an recht wichtig, dass die immer in Gruppen unterwegs sind.
Ja.
Es läuft nie ein Agent alone durch die Gegend, sondern der hat immer eine Gruppe, an die er gebunden ist. Und eigentlich ist das Hirn nicht ein Agent, sondern das Hirn ist eigentlich die Gruppe.
Warum eigentlich? Und also warum war das dir wichtig? Hatte das für dich einfach, also hat es für dich die Programmierung erleichtert oder hast du das aus diesen Festival-Dingern herausgezogen?
Es ist schwer zu sagen. Was es auf jeden Fall zum Beispiel erleichtert hat, ist, dass ich halt, wenn ich 400 Besucherinnen und Besucher auf meinem Festival habe, brauche ich nur 100 Updaten. Also ich habe zum Beispiel einfach nur ein Viertel von der CPU-Leistung als Beispiel für diesen Fall halt, die ich zum Beispiel updaten muss. Also aus der Perspektive war es eigentlich eine Erleichterung, weil performancemäßig ist es irgendwie zumindest für die CPU leichter.
Ja.
Schwieriger war es halt in der Hinsicht, dass wenn jetzt eben Beispiel 4 Besucherinnen einer Gruppe geht zum Eingang hin und einer von denen bleibt irgendwo hängen, dann warten alle anderen 3 auf den und tun so lange nichts, bis der dort ist. Und wenn er das nicht versteht, wenn Spielerinnen oder Spieler das nicht verstehen, dass das Problem ist, dann schaut so aus, als würden Agents einfach nur rumstehen und nichts tun. Und das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, die halt dazu kommt, weil diese Gruppen halt irgendwo beieinander bleiben müssen. Und ich wollte halt diese Gruppen machen, weil in diesem ersten, allerersten Test-Prototyp-Ding, was ich da gemacht habe, da sind sie alle allein durch die Gegend gegangen. Und das macht einfach keinen Sinn, weil ich bin auf dem Festival nicht, damit ich allein durch die Gegend gehe, sondern ich gehe 99% der Zeit immer mit wem anderen herum. Ich habe es dann ein bisschen abstrahiert und vereinfacht, dass es einfach immer 4er-Gruppen sind aus Ende.
Kann dir nur den Ratschlag mal kurz zwischendurch geben. Vielleicht hast du es aber eh schon längst auf deinem Marketingzettel. Aber diese Geschichten, die du da erzählst, das sind, finde ich, wunderschöne Stoffe, die du benutzen kannst für so Artikel aus der Spieleentwicklung heraus, die dann auf Gamasutra oder irgendwo erscheinen und wo Leute einfach durchdrehen, weil sie lesen, warum es in diesem Spiel Wasser gibt oder keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Das sind so Dinge, die sind so kurios, wenn sie da passieren. Das sind, glaube ich, tolle Updates aus der Spieleentwicklung heraus, die, glaube ich, viele Menschen sehr amüsiert lesen würden.
Voll, das ist eh ein bisschen so im Hinterkopf habe ich eines Tages, wenn das Spiel irgendwie abgeschlossen ist, fertig ist und ich einfach irgendwo ich quasi in meiner Villa irgendwo sitze, dann schreibe ich das.
Ja, sehr gut. So.
Weil sehr gut. Klar, ich meine, ich lese solche Sachen auch immer gerne und natürlich, das ist absolute Fanfiction, warum jetzt das genau so funktioniert, ist super cool. Und ich mache es auch auf meinem Discord-Server, da beantworte ich solche Fragen, wenn halt sowas daherkommt, immer doch recht detailliert, denke ich. Und das hören Leute einfach voll gern, weil es halt einfach viel erklärt und cool ist, hinter die Kulissen zu schauen. Aber ja, vielleicht mache ich das wirklich ein bisschen mehr. Das stimmt eigentlich.
Apropos hier mit Community interagieren und so weiter, auch nochmal so 2-3 Frägelchen um dieses Spiel herum und vor allem im Kontext zum Early Access, weil das ist ja hier, wie gesagt, gerade ein besonderes Postmortem. Der große Tag, sage ich mal, der steht ja noch bevor, wo du auf den großen grünen Knopf drückst und sagst, so, liebe Welt, hier ist es. Hier ist erstmal Full Release, los geht's, ab geht's. Wie sehen denn so deine Erfahrungen mit Early Access bisher aus? Also, die Monate und Wochen, die du bisher damit verbracht hast, sagst du, das war schon eine kluge Entscheidung. Es gibt ja durchaus Gründe, sowas zu machen. Man kann die Leute an das Produkt binden durch regelmäßige Updates. Man kriegt natürlich auch schon Geld, wenn Leute das Spiel kaufen, was ja auch durchaus die Entwicklung weiter finanzieren könnte. Wie guckst du da bisher so drauf? Was sind so deine Erfahrungen damit?
Es ist mein erstes Spiel, deswegen habe ich nur die eine Erfahrung. Das glaube ich, ist wichtig dazu zu sagen. Aber bis jetzt insofern eigentlich ganz gut, weil ich halt einfach gern weiter update, uns aber Leute trotzdem schon spielen können. Natürlich ist es noch nicht fertig, aber warum soll's nicht jetzt jemand schon spielen? Ich meine, natürlich dieser Aspekt Early Access und manche Leute wollen das gar nicht und so weiter und so fort und das ist legitim und das ist okay. Aber für mich als gut funktioniert, aber, und das ist, denke ich, wichtig zum Betonen, es ist halt einfach am Anfang gut ankommen, oder? Der Early Access war halt, es ist, glaube ich, nach wie vor very positive auf Steam, also von den Reviews her. Und es war ziemlich lang, oder ist es inzwischen mostly, ich weiß es nicht, aber es ist halt sehr gut ankommen, oder? Und das ist, denke ich, doch ein wichtiger Aspekt, weil ich mag nicht wissen, wie meine Early Access Phase ausgeschaut hat, wenn es schlecht ankommen wäre.
Ja.
Weil dann wäre ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt gewesen, dass ich halt schaue, dass ich es irgendwie außer der Kratz und irgendwie rett. Und so habe ich halt genauso meine Probleme gehabt mit dem Spiel und es genauso Bugs geben und es genauso Probleme geben und gibt nach wie vor Dinge, die einfach noch nicht so, so smooth sind, wie sie sein sollten. Aber ich sehe halt einfach, das, was ich mache, taugt die Leute, ich kriege gutes Feedback dafür und es ist halt irgendwie, es ist einfach schon ein bisschen so, für mich ist es eigentlich eine gewisse Erleichterung, einfach ja. zu sehen, hey, ich habe das zumindest einmal so zum Teil veröffentlicht. Ja. Also, ob die Entscheidung die richtige oder nicht war, ist für das Spiel und für das Projekt im Nachhinein natürlich, würde ich sagen, ja, war's.
Ja.
Das ist allerdings im Nachhinein leicht zu sagen.
Ja.
Bei einem anderen Projekt vielleicht ganz was anderes, keine Ahnung, ich meine, das ist ein Singleplayer-Game, das kommt vielleicht auch dazu, das muss man irgendwie, da gibt es dann ganz andere Anforderungen. Aber ja, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen ganz zufrieden damit und ich denke, so wie ich mich jetzt kenne und so wie ich das Projekt für mich vor allem sehe, selbst wenn das schon als fertiger Release veröffentlicht wäre, würde ich vermutlich trotzdem zumindest gelegentlich irgendwelche Sachen dazu tun, weil ich halt einfach gern dran arbeite.
Ja, ja. Wenn du es verraten kannst, oder je nachdem, wie viel du verraten kannst, was mich natürlich auch noch interessieren würde, wäre, wie gehst denn du für dieses Spiel eigentlich so in Zusammenarbeit dann wohl mit dem Publisher das Marketing an? Weil aktuell, wenn man so von außen auf die Steam-Seite draufschaut, dann bekommt man den Eindruck, vor allem mit der Anzahl der Reviews, die es aktuell auf Steam gibt und der Bewertung, dass es hier sich um ein Spiel handelt, das die Leute, die es gespielt hat, durchaus gefällt. Aber es ist eben noch so ein bisschen in der Nische, ne? Es ist noch so ein bisschen, es liegt so nicht ganz oben auf bei Steam, sondern es ist so eine Schicht darunter quasi. Man sieht's nicht sofort. So ein bisschen noch so Geheimtipp-Area. Gibt's da schon so Überlegungen bei euch, wie man das ändern könnte? Also, weiß ich nicht, denkt man dann, okay, können wir da irgendwie Streamer anschreiben? Sind Streamer für euch wichtiger als klassische Redaktionen? Gibt's da irgendwie, weil ich habe auch schon gesehen, wenn man auf YouTube zum Beispiel nach deinem Spiel sucht, da gibt's durchaus schon über die letzten Monate hinweg immer wieder Kanäle, vor allem auch kleinere habe ich gesehen, die Reviews oder kleine so ne mal reingespielt Videos produzieren. Wie geht ihr denn da so vor?
Ja, das ist in der ganzen Branche, denke ich, ein bisschen ein schwieriges Thema.
Ja.
Es gibt durchaus Streamerinnen und Streamer, was das Spiel gespielt haben. Und das ist ziemlich, es ist echt mega cool, wenn man irgendwie sein eigenes Spiel sieht, wie es jemand anderer spielt und irgendwie dann interagiert damit. Und da bin ich ja sehr dankbar für jeden, was das gemacht hat. Allerdings, es ist, irgendwo ist es halt schon ein bisschen Glück, würde ich jetzt einmal sagen, weil so cool das ist, wenn Leute dein Spiel spielen, aber wenn es jemand für 5 Minuten spielt, aber trotzdem, weiß ich nicht, keine Ahnung, 4 Millionen Abonnenten irgendwo hat, dann ist das halt eine andere Dimension von Reichweite. Das ist halt leider irgendwo einfach so, würde ich jetzt mal sagen, ist halt einfach die Realität von der Branche, wie es derzeit ist, keine Ahnung. Aber ja, natürlich, ich meine, es wäre jetzt nicht so, als würden wir nicht irgendwie an große Streamer und so weiter schreiben, ob sie spielen wollen. Viele glaube ich, das glaube ich ist eine Vermutung, dass halt was im Early Access halt ein bisschen schwieriger ist, Anklang zu finden, weil halt einfach dieses ich will mich nicht durch die Bugs durchplagen Argument durchaus da ist und irgendwo auch verständlich. Aber ja, es ist, ich stimme zu, dass es irgendwie sehr Nische nur ist, obwohl ich denke, dass es eigentlich durchaus das Potenzial hätte, dass es viel mehr Leute anspricht.
Das sehe ich auch, ja, definitiv.
Es ist halt einfach schwierig, die Leute zu erreichen, weil am Ende vom Tag ist mein Spiel halt eins von 25, was jeden Tag auf Steam veröffentlicht werden. Ja. Mir ist klar, dass vielleicht irgendwie die Qualität vielleicht ein bisschen besser ist als der Durchschnitt, was veröffentlicht wird, sage ich jetzt einmal so im Groben. Aber im Endeffekt ist halt einfach, es gibt plenty fish in the sea und das muss man halt irgendwie überwinden in irgendeiner Art und Weise. Und ich denke schon, dass ich eigentlich für meine Mittel, was ich irgendwie habe, viel erreicht habe, eigentlich im Sinne von Community Building und so weiter am Anfang. Aber natürlich, es gibt immer irgendwie, es geht immer mehr, sage ich jetzt einmal so in die Richtung. Und ja, aber was nicht ist, kann ja nur werden, heißt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn jemand Podcast zuhört und sich denkt, ha, das will ich jetzt volle promoten, dann bin ich natürlich dankbar.
Ja, das glaube ich. Also wie gesagt, ich damit spanne wieder den Bogen zum Anfang. Jetzt kleine Rahmung. Ich habe das ja auch, wie gesagt, gespielt in Vorbereitung hier auf diese Aufnahme und habe mir halt, wie gesagt, auch gedacht, das lag so auf der Hand, dass man mal zu diesem Thema ein solches Spiel macht und diese Ideen, die sind alle schon da. Und jetzt bin ich halt gespannt und werde das auch weiter beobachten, wie es denn aussieht in, ich sage einfach mal, keine Ahnung, in einem Jahr. Also was damit geworden ist. Und du, ich sag das einfach mal so, ich spreche das einfach mal so aus, du, vielleicht melde ich mich in einem Jahr einfach nochmal und horch mal rein, was denn hier so passiert. Und wenn wir beide wollen, können wir dabei auch wieder das Mikrofon laufen lassen.
Ja, absolut, volle gern.
Durchaus. Ja, voll schön. Durchaus. Du, da sind wir ja schon durch. Es waren alle meine Fragen an dich und dein Spiel und die laufende Entwicklung. Und ich bin ganz dolle gespannt, was draus wird. Wie gesagt, ich behalte das im Blick und vielleicht ja auch die Leute da draußen, die sich jetzt gedacht haben, ach, guck mal da, Festival Tycoon, ne? Sowas könnt ihr mir ruhig mal anschauen. Genau, verfügbar auf Steam. Ich danke dir für deine Zeit, Johannes. Und ich wünsche einfach dir und dem Team alles Gute, toi, toi, toi. Und weiterhin schön gesund arbeiten, nicht verausgaben, das hilft uns allen nicht. Also schön auf den Kopf aufpassen.
Ja, danke, danke für die Einladung. Vielen Dank für den Podcast. Und ja, vielleicht bis bald oder fast bald.
Das wäre der Knaller, ja. Gut, also dann danke ich dir. Ich danke den Leuten da draußen. Und, oh, vielleicht noch den Hinweis zuletzt. Liebe Menschen, ihr wisst ja, dass The Pod hat ein eigenes Forum. Ihr könnt in dieses Forum auch noch eure Fragen an Johannes reinschreiben oder zu dem Spiel oder Rückmeldung zu dieser Folge allgemein. Wenn da was dabei ist, dann leite ich das an Johannes weiter und dann kriegt ihr das auch beantwortet. Das nur nochmal als Service-Hinweis. Und damit sind wir raus. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, die Welt. Und vielen Dank, Telekom-Techniker, der vor 2 Wochen endlich meinen Router zum Laufen gebracht hat und damit unter anderem auch diese Folge hier überhaupt erst möglich gemacht hat. So, tschüss.
Ciao.